wenn man wirklich eine globale Company aufbauen möchte, dann ist die USA sicherlich die Königsklasse. Du kannst super schnell hiren, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, du kannst extrem viel burnen, extrem schnell aufbauen. Wir haben halt geplant, wenn es nicht passiert, wie viel Geld ist dann weg?
Ich drehe mal plakativ meine Frage um. Was würdest du auf gar keinen Fall machen, wenn du in die USA gehen würdest als Firma? Malte, willkommen zurück bei Unicorn Bakery. Du bist jetzt seit 3 Monaten, bisschen über 3 Monate in New York, dort zweites Kind bekommen. Das war nicht der Grund, dass ihr rübergegangen seid, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ihr habt dort euer US-Office gelauncht und quasi mit Pliant in den US-Markt gegangen. Beschreib mal die letzten 3 Monate, wenn du so drauf zurückguckst.
Ja, ich glaube, am Ende das ganze Timing und sowas, es war tatsächlich auch ein bisschen beeinflusst durchs Kind. Man darf nicht reisen, wenn man noch zu hochschwanger ist. Deswegen hätte man vielleicht sonst sich ein bisschen mehr Zeit gelassen. Einfach auch was Status des Go-Lives und sowas angeht. Also wir sind jetzt dabei, quasi gerade live zu gehen. Ich habe schon relativ viel Zeit hier verbracht, bevor wir live waren. Aber da haben wir natürlich dann insbesondere die Zeit ins Hiring investiert. Neben natürlich so dem operativen Go-Live war das komplett der Fokus für mich und auch möglichst viele Kunden oder potenzielle Kunden zu sprechen, um einfach schneller zu lernen. Und ich glaube, es ist auch für mich relativ eindeutig, dass es notwendig ist, dass man oder einer der Gründer auch in neue Märkte gehen, weil man einfach viel, viel schneller lernt. Das heißt, die ersten 3 Monate waren Hiring und Lernen, so viel es geht. Und das war eine sehr spannende Zeit bis jetzt. Und es sind noch ein paar Monate übrig.
Was würdest du sagen, inwiefern unterscheidet sich Hiring im US-Markt versus zum Beispiel jetzt das, was ihr in Europa gemacht habt? Nur weil du auch gesagt hast, Hiring und Learning sind so die ersten 2 Sachen, die da in den Kopf kommen.
Also es geht sehr viel schneller, das ist auf jeden Fall. Also man hat ja in Europa oder gerade in Deutschland immer das Thema, meisten Leute, insbesondere gute Leute, haben ja 3 Wochen, oder nicht 3 Wochen, 3 Monate Kündigungsfrist. Das heißt, es gibt vielleicht mal so 2 Probleme. Das eine ist, dass wenn man jetzt sagt, ich möchte jemanden hiren, dann baut man die Person in 4 Monaten erst auf, dann kommt sie und dann muss sie geonboardet werden. Hier ist meistens so 2 Wochen, wenn jemand sich wirklich committet, dass er theoretisch auf der Matte stehen kann. Gleichzeitig ist natürlich auch so, dass ein Risiko auf der anderen Seite, wenn man nachher irgendwie einen besonders guten Mitarbeiter hat, der ihn wieder verlässt, dann ist er auch sehr schnell wieder weg. Aber was Team aufbauen angeht, ist dadurch nochmal sehr viel schneller. Und gleichzeitig, glaube ich, merkt man auch dadurch, dass auch das, ich sage, das Arbeitsrecht ein bisschen entspannter ist, dass die Leute teilweise doch ein bisschen motivierter sind, wenn man kann.
Kommen da auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurück, weil klar, wenn du sagst, okay, könnte morgen wieder weg sein, dann musst du dir auch anders Gedanken machen, dort Kultur und Incentive-Struktur zu bauen. Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal drauf zurückkommen, um mal zu verstehen, warum das für euch der richtige Schritt war. Wo standet ihr, als ihr die Entscheidung getroffen habt, ein nächster Schritt wird der US-Markt?
Ich glaube, ein Thema ist sicherlich auch die Industrie, in der wir sind. Das heißt, Businesskarten oder Kreditkarten allgemein. USA ist mit Abstand der größte Markt in der Welt. Das heißt, wenn man wirklich eine globale Company aufbauen möchte, dann ist die USA sicherlich die Königsklasse, wenn man es dort meistert und auch dort erfolgreich wird, was ja ein paar Fintechs schaffen, ein paar weniger. Das heißt also, für uns war das sicherlich nochmal was, was langfristig einfach den Gesamtwert des Unternehmens viel mehr steigern kann. Das heißt also, ich glaube, es ist schwer, gerade einen Unicorn in dem Bereich in Europa zu bauen, wenn man nicht auch zeigen kann, dass man außerhalb Europas sehr erfolgreich wird. Also es gibt natürlich welche, aber jetzt natürlich neue aufzubauen, ist etwas schwerer. Und das andere war auch, dass wir unsere Series B eingesammelt hatten. Wir haben noch Geld gehabt, auch von der Series A, sogar signifikant. Das heißt also, wir mussten nicht raisen, haben dann aber zu dem Zeitpunkt gesagt, okay, lass uns nochmal das Geld nehmen, um dann eben so eine weitere größere Wette, weil das natürlich auch nicht so günstig ist, also Gehälter und sowas sind einfach höher, einzugehen. Und haben uns dann entschlossen, mit mehr Geld in der Bank diesen Schritt zu gehen und parallel eben aufzubauen zu Europa. Wobei Europa einfach auch noch weiter sehr gut skaliert, aber man natürlich nicht skalen in USA überall etwas, was sehr viel größer sind. Ist eigentlich wie Europa und dann im Kartenbereich noch ein paar Mal größer.
Jetzt mal eine Frage. Im Startup-Jargon sagt man ja schnell, das skaliert gut. Was ist deiner Definition nach gut skalieren? Welche KPIs müssen stimmen? Wie haben die auszusehen, dass du sagst, hey, das skaliert wirklich gut und nicht das skaliert Storytelling technisch gut und eigentlich ist es hinten dran vielleicht doch kein so gutes Business.
Wenn das eine, das natürlich das, was sehr offensichtlich ist und der einfachste Measurement am Anfang ist, ist natürlich Umsatz. Natürlich spricht man auch, wenn man schon eine Series B Company ist, auch so ein bisschen mit seinen Investoren, was sind die Metriken, auf die man hinsteuern muss. Man investiert natürlich hier viel, das heißt auch, wenn ich jetzt in Europa irgendwie 10 Millionen ARR draufpacken würde, würde ich natürlich sofort damit Geld verdienen. In den USA ist das natürlich nicht der Fall. Das heißt, man muss schon einiges in Anführungszeichen abarbeiten. Das eine ist erstmal zu sehen, in den Industrien oder auch da, wenn man Kunden hat, kann man diese auch in den USA überzeugen. Das kann ja zum Beispiel sein, wir haben jetzt einen Kunden, keine Ahnung, jetzt ein Beispiel, einen Bankkunde, mit der wir ja in Europa mit der Commerzbank arbeiten. Und wenn man dann hierher kommt und keine Bank mit einem arbeiten will, dann fällt ja ein Vertical weg. Das heißt also da, und das ist auch quasi zu dem, was Sven meinte, schnell viel lernen, bedeutet halt zu sehen, haben die Leute Interesse, würden die Leute das Produkt auch kaufen? Es kann ja sein, dass du einfach ein Teil des Produkts fehlst, was hier jeder braucht. Es kann sein, dass deine Economics, das heißt einfach deine Unique Economics nicht ausreichen in den USA, um kompetitiv zu sein, weil in Europa haben wir eigene Lizenzen, hier brauchen wir andere Lizenzen. Oder ja, all diese Themen. Und dann langfristig für mich ist es immer, wenn man sieht, dass man Geld übrig hat nach Marketing, ja, das heißt also den Deckungsbeitrag, dann ist man im profitablen Wachstum. Und das ist was, was man halt nach einigen Monaten sehen muss als Trend, meiner Meinung nach, um zu sagen, etwas ist skalierbar. Solange man quasi mehr oder konstant in Marketing investiert und darüber hinaus was übrig bleibt, das ist so unsere eigene Measure, um zu sehen, dass etwas wirklich skaliert. Aber es muss auch die Kombination sein, dass man halt eben sich verdoppelt oder sonstiges oder ja. Da kann, die Topline muss natürlich wachsen. Nur profitabel und dafür nicht wachsen geht nicht. Also beides muss gegeben sein. Und der erste Indikator ist tatsächlich, Kunden sprechen, würden sie es kaufen. Zweites dann, wenn der Revenue losgeht, wächst er stark. Und das dritte ist dann, wenn dann sehr stark oder wenn man bestimmte Grenzen erreicht, bleibt Geld übrig. Man muss aber auch sich eingestehen, mit den ersten 10, 20 Millionen verdienst du nichts.
Ja. Du hast gerade gesagt, mit den ersten 10 bis 20 Millionen verdient man nichts. Meinst du damit die ersten 10 bis 20 Millionen Umsatz oder meinst du damit die ersten 10 bis 20 Millionen Investment, die man investiert, um erstmal sich einen Grundstock aufzubauen?
Das ist der Umsatz. Investition kommt noch on top. Das heißt also, der Umsatz selber trägt sich halt am Anfang selten, weil man halt Infrastrukturkosten hat und solche Geschichten. Da zahlt man dann am Ende quasi drauf. Wir verdienen ja Geld quasi mit jedem Euro, der umgesetzt wird auf einer Karte. Wenn es in Europa mal 2% annimmt, in den USA ist es halt eher so Richtung 3%. Das heißt also, diese 3%, die müssen erstmal einige Parteien abbezahlen, eine gewisse kritische Größe erreichen, bis was übrig bleibt. Und bis man dort ist, zahlt man natürlich die Gehälter und alles. Da redet man noch gar nicht über Gehälter. Da geht es wirklich darum, so den Gross Profit überhaupt erst positiv zu drehen. Und das wäre in Europa natürlich schon extrem profitabel, da 20 Millionen mehr drauf zu bekommen. Das heißt also, da braucht man die Geduld und auch Investoren, die das mitgehen.
Okay, das heißt, wir reden von den ersten 20 Millionen Innenumsatz oder Außenumsatz, also Transaktionsvolumen oder Umsatz, der bei euch hängen bleibt?
Also jetzt umgerechnet wäre das schon Transaktionsvolumen mal quasi die Interchange-Fee. Das bedeutet, dass du entsprechend aus 20 Millionen kannst du halt das durch 2% teilen und dann weißt du, wie viel Volumen man quasi drehen muss über Karten, damit man da hinkommt. Ja. Das ist ein bisschen
okay,
weniger
als eine Milliarde. Ich wollte es mal einmal klarstellen für alle, die es nicht wissen, weil, dass man da auch differenziert, dass es halt da auch einiges dazugehört, echt viele Karten im Umlauf sein müssen und benutzt werden müssen, sodass ihr am Ende 20 Millionen Euro erstmal Interchange-Fee bekommt, von der aus ihr eure ganze Infrastruktur bezahlen müsst und dann noch Team und, bis dann irgendwann was hängen bleibt.
Genau, genau. Und also, das ist jetzt mal so ein Ballpark, ne? Deshalb jetzt nicht genau nachgerechnet, aber es ist schon so, jetzt nicht so komplett aus dahergezogen, dass es schon man relativ viel erreichen muss, wenn du überlegst, wenn du dir anschaust, eine Series A Company, die 20 Millionen Umsatz oder sowas macht, das ist ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen und das ist für uns quasi erstmal okay. Mal schauen, ob es funktioniert. Und dann muss man von da aus natürlich noch sehr viel größer werden, damit man sagt, okay, jetzt hat es sich wirklich gelohnt. Aber schnell dahin zu kommen, ist natürlich der wichtigste Indikator, dass man hier überhaupt eine Chance hat.
Ja. Ihr seid ja im weitesten Sinne auch ein Business, das Netzwerkeffekte hat, was sich so nach und nach aufbaut, wo man so das Gefühl hat von, okay, exponentielles Wachstum bedeutet auch, aus 1 wird 2, aus 2 wird 4 und nicht von jetzt auf gleich bin ich bei 100 und dann bei 1000 und dann bei 100.000. Wie seid ihr denn die ersten Jahre gewachsen? Gib uns doch mal so ein bisschen Rückblick auf, im ersten Jahr mussten wir das erstmal machen, bevor wir live gehen konnten und dann haben wir so und so viel Umsatz gemacht, sodass man mal ein Gefühl bekommt, wie viel da eigentlich dahinter steckt, so eine Firma zu bauen und dann können wir uns um den Status quo heute nochmal kümmern.
Also wir haben ja in 2020 gegründet. Wir haben, ich glaube, in der ersten Periode oder wo wir gesprochen haben, haben wir ein bisschen über die Qualen am Anfang gesprochen, die wiederhole ich jetzt nicht. Aber wir haben ungefähr ein Jahr gebraucht, bis wir überhaupt erst live gegangen sind. Und zu dem Zeitpunkt waren wir einfach nur 10 Leute, quasi mit meinem Co-Founder und mir waren dann noch 8 Engineers und wir haben einfach ein Jahr lang quasi gebaut. Und Dann sind wir live gegangen und dann angefangen, Umsatzwachstum zu haben. Das heißt eigentlich, das Umsatzwachstum natürlich im ersten Jahr ist jetzt nicht so relevant, weil mitten im Jahr gestartet, da sind Wachstumsraten ein bisschen komplizierter und haben dann jetzt die letzten 3 Jahre, aber seitdem uns jedes Jahr verdoppelt. Ich glaube, wir haben, gerade sind auch so ein paar Zahlen gewesen, die wir gezeigt haben in einer Veröffentlichung, wo man ungefähr schätzen kann, wo wir stehen, so vom Umsatz. Also das heißt also von, wenn man jetzt annimmt, dass wir irgendwie 20 Millionen, glaube ich, in 2024 gemacht haben, dass wir uns davon nochmal verdoppeln und wir wollen uns dieses Jahr auch nochmal verdoppeln. Das sind dann halt auch Runrates, die jenseits der 100 Millionen liegen. Und das sind natürlich ambitionierte Ziele. Aber das ist natürlich das Wachstum, was einen dann von einer sehr guten Company, von einer guten Company differenziert. Und viel, also muss man auch sagen, in der Industrie, viele andere jetzt nicht mehr diese Wachstumsdaten haben und dass genau dieses viele Partnerschaften eingehen, die vielleicht nicht morgen sich auszahlen, eine Bank quasi als Partner zu gewinnen, das dauert teilweise 2-3 Jahre. Aber wenn man mal eine hat, dann muss man nochmal ein Jahr warten, bis es sich lohnt. Aber das sind dann die Sachen, die einfach sich addieren über die Zeit. Also mittlerweile auf unserer Plattform haben wir eben jenseits der 20 unterschiedlichen Kartenprogramme von anderen Parteien mit drauf und die fügen wir immer weiter hinzu. Diese Partner werden immer größer. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr angenehm, weil die natürlich einfach mitwachsen und wir uns da in Anführungszeichen so ein bisschen zurücklehnen können bei manchen Sachen. Gleichzeitig braucht man sehr viel Geduld. Und die Weitsicht, dass man vor 5 Jahren schon in die Partner investiert und nicht nur den kurzfristigen Erfolg sucht.
Für alle, die jetzt versucht haben, schnell mitzurechnen und sich fragen, warte mal, wenn ich, sagen wir mal 20, verdopple, bin ich bei 40, wenn ich 40 verdopple, bin ich bei 80 und sich fragen, wo die 100 Millionen Runrate plus herkommen. Das bedeutet ja auch, dass ich in verschiedenen Monaten immer weiter wachse. Ja. Das heißt, mein Dezember macht mehr Umsatz als mein Januar. Ja. Und wenn ich meinen Dezember-Umsatz weiterrechne, dann möchte ich bei einer Runrate sein, also dass ich auf die nächsten 12 Monate Projektionsbasis über 100 Millionen eben an Umsatz erzielen kann. Genau. Und so, dass man das nur mal kurz versteht, wo der Unterschied zwischen Umsatz und Runrate ist. Umsatz ist das, was ich mir jetzt quasi angucke, was ich jetzt gemacht habe. Runrate ist, wenn ich das heute nehme und entweder das Wachstum, das ich über die letzten Monate bewiesen habe oder auch einfach nur diesen Tag heute, ich weiß, in diesem Monat haben wir das gemacht, das weiter projiziere, dann komme ich auf meine Runrate, je nachdem, wie aggressiv ich planen möchte und welches Modell ich gerade aufzeigen möchte, mit wem ich spreche.
Genau, also die VCs achten dann natürlich auf diese Runrates, ne? Also wenn man sich halt anschaut, auch was Multiples sind ja quasi einfach nur ein Forecast auf wie viel Umsatz mache ich jetzt, dann mal 12 und dann, wenn man einen 10er Umsatz auf Multiple bekommt, dann bedeutet das, die Leute glauben, dass man das jetzt auf 10 Jahre hinweg diesen Umsatz quasi machen kann, übertrieben gesagt. Natürlich guckt man mittlerweile mehr auf Deckungsbeiträge und solche Geschichten als reine Topline. Aber deswegen gucken halt, oder wird viel immer in diesen Runrates kommuniziert. Weil theoretisch die Annahme ist, wie du richtig sagst, ne, dass man das dann auch das nächste Jahr noch weiter schafft und eben nicht, dass der Januar ein Jahr lang sich vorzieht. Ne.
Sagen wir mal, rechnerisches Beispiel, nur weil du vorhin gesagt hast, ihr habt 2% Take Rate, ihr hättet über 20 Millionen Umsatz geknackt in 2024, das heißt, ihr seid irgendwo wahrscheinlich zwischen 40 und 50 gelandet. Rechnerischerweise bin ich jetzt mal so frech, ich überlege gerade, ob ich mit 50 rechne, einfach weil es leichter ist.
Welches Jahr?
Aber
welches Jahr?
2025. Okay. Aber es ist ja auch egal, ob ich 40 oder 50 nehme. Sagen wir, ihr hättet 40 Millionen gemacht, dann müsstet ihr ein Transaktionsvolumen von 2 Milliarden erreichen, um 40 Millionen am Ende Interchange-Fee zu machen, von der aus ihr Kosten bezahlen könnt. Und ich glaube, dass man mal versteht, welche Größenordnung da dahinter steht. Ihr müsst 50 Mal so viel Bewegungen und Transaktionen erzeugen an Volumen, dass ihr dann eben 40 Millionen habt, die dabei hängen bleiben. Und da ist natürlich auch die Frage, wo kommt das eigentlich alles her? Ja. Wer benutzt bei euch die Karten und wer sind bei euch die Kunden, die da wirklich Welle machen und wer sind die Kunden, die dann eher kleinere Kunden sind, die mit reinpassen, die aber nicht zu den, also vielleicht nicht der Hauptfokus sind in dem Segment, wo ihr wachsen wollt?
Also eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist, wir haben auch andere Software- und Infrastruktur-Fees, die quasi von insbesondere kleineren Kunden oder Partnern bezahlt werden. Das heißt also, und auch noch FX-Gebühren, das heißt also für Wechselkurse und ähnliches. Bedeutet, dass wir quasi typischerweise wie eine Payment Company, sehr auch ein Ramp in den USA zum Beispiel, 10% der Kunden machen 80-90% der Umsätze. Das ist relativ normal in einer Payment Company. Manchmal ist es sogar so, also selbst wenn du eine Kette anguckst, Stripe ist 50% des Umsatzes von denen. Also ist einfach der größte Kunde. Bei uns ist es sehr gut verteilt. Aber wir haben natürlich, das Wachstum kommt auch insbesondere von diesen 10% der Kunden. Aber dieser ganze Teil, und das ist ja Teil unserer Strategie, dass wir eben diese kleinen Kunden über Partner akquirieren, weil es eben nicht sich rechnen würde, wenn man versucht, die alle über jetzt Google und solche Geschichten oder Kanäle reinzuholen, sondern eher Leuten, die schon Kunden haben, zu helfen, Partner, oder so kann man dann halt die kleineren Kunden profitabel machen. Und deswegen haben wir uns quasi so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben auf der einen Seite auch ein paar direkte Kunden, die so fast Infrastruktur über Schnittstellen und sowas, zum Beispiel im Travel-Bereich sind, die dann extrem viel ausgeben. Das heißt, wir haben auch Kunden, die halt mehrere hundert Millionen im Jahr oder sowas mal ausgeben können. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, im Travel-Bereich in Expedia, es gibt 100 Milliarden im Jahr über virtuelle Karten aus. Das ist dreimal so groß wie ein Ramp. Das ist jetzt nicht unser Kunde, wäre schön. Und dann gibt es aber eben diese ganzen kleineren Kunden, die wir halt alle nicht direkt akquirieren und dadurch natürlich noch andere Umsätze einfach sich ja, akkumulieren und dann aber auch mehr, normalerweise die Margen sogar attraktiver sind als auf diese ganz großen Kunden, weil man da dann eben nicht so viel auch das Umsatz wieder teilt. Also bei Karten ist es ja auch so, dass man Cashback dann teilweise wieder gibt. Das gibt es jetzt im Konsumentenbereich nicht so, aber im Unternehmensbereich gibt es das, ja.
Das heißt, am Ende muss man immer logischerweise gucken, wie differenziert man sich vom Markt, ja. Wenn ich eine Karte anbiete und der andere auch, dann muss ich dem erstmal erklären, warum unser Angebot insgesamt besser ist, egal ob das Performance ist, ob das Konditionen sind und. Und wer sich mal ein bisschen umgeguckt hat, jeder hat inzwischen irgendwie eine Karte.
Ja.
Und ich glaube, bis da ein Kunde oder ein potenzieller Kunde sich wirklich anschaut und versteht, wo die Unterschiede liegen, kann ich mir vorstellen, ist schon sehr viel edukativer Aufwand.
Ja, aber eine Sache, natürlich gibt es jetzt einige Firmen, die sich darum kümmern, aber selbst in den USA, wo so ein Riese wie Brex oder Ramp insbesondere quasi kommuniziert, dass sie 1,5% des SMI-Marktes haben, ist nichts. Also, das heißt, das kommt alles noch. Ja, also, sie sind schon riesig, don't get me wrong. Aber auch in den USA oder auch in Europa, die Anteile, natürlich hat man sehr, gerade in UK natürlich sehr groß Fintech, da ist der UK-Markt sogar noch viel reifer. Da sind die Marktanteile wirklich signifikant von den Fintechs. Aber in Deutschland, weiß ich nicht wie, da wirst du bei weitem noch nicht 1% des Kartenspends, glaube ich, haben. Deswegen glauben wir eben auch, man muss die Technologie in die Bank bringen, damit man wirklich Penetration erreicht und eben nicht nur versuchen, über Google gegen jedes Fintech, gegen jede Bank anzutreten. Und ich glaube, dass das langfristig einfach die beste Strategie ist.
Ich stelle die Frage mal anders. Wenn wir uns angucken, ihr habt ein paar Jahre Europa gemacht.
Mhm.
Was habt ihr in Europa gelernt, wo ihr gesagt habt, das gibt uns die Confidence, das Selbstvertrauen, dass wir, wenn wir damit in die USA gehen, einfach schon echt viel mitgemacht haben und gelernt haben, dass wir von Beginn an in den USA ein kompetitives Produkt an den Markt bringen können?
Ich glaube, das erste oder wichtigste Learning ist tatsächlich erstmal, kann ich in Europa internationalisieren? Noch gar nicht so auf das Produkt und auf die Erfolgswahrscheinlichkeit geguckt. Das erste, viele sagen immer, Fintech, oh, versuch's gar nicht erst in Frankreich, ja, versuch's ja gar nicht in Spanien, Italien. Deutschland ist nur 30% unseres Umsatzes oder so, oder vielleicht ein bisschen mehr. Und wir sind extrem am Skalieren in diesen anderen Märkten. Und UK haben wir als größten Kartmarkt Europas, nicht EU, bereit oder auch gerade erst eröffnet. Und man merkt, dass tatsächlich in den Märkten, wo Karten extrem vorherrschend sind, also UK ist ein riesen Kartmarkt, dass dann auch unsere Features viel mehr tatsächlich angenommen werden, weil die Leute, sag ich mal, so auf so hohem Niveau meckern, dass sie dann merken, oh, die haben wirklich an alles gedacht bei Karten oder so. Das heißt, das ist halt schon spannend zu sehen. Und dann dieser Input von UK, der hat uns dann am Ende so ein bisschen in Confident Game, okay, wir jetzt schon merken, dass innerhalb von Europa wir skalieren in den harten Märkten. Deutschland ist kein einfacher Markt zu skalieren. Frankreich ist nicht einfach, Italien ist nicht einfach. Wenn wir das überall schon schaffen und dann auch noch in den Markt gehen, wo es besonders kompetitiv ist, wo die Leute sagen, hey, eure Funktionalitäten sind besser als das, was wir sehen, dann, das hat uns am Ende dann auch gesagt, ja, okay, wenn wir jetzt noch in den größten gehen, es gibt sicherlich noch Unterschiede und wir müssen auch noch einige Sachen bauen, aber so die Basics funktionieren, wir sehen, wir können bereits Umsatz generieren oder sind sehr confident, dass das passieren wird, wir sind jetzt quasi jetzt im Go-Live, dann hat das geholfen. Aber erster ist Österreich, zweite ist dann vielleicht mal anderssprachig, ne? Zu schauen, ob es angenommen wird. Und am Ende ist es jetzt gefühlt viel einfacher in UK und US, weil das sind die Kartenmärkte, die Karten verstehen und man eben nicht so hart educaten muss, was hoffentlich unser Leben einfacher macht. Aber du hast auch sehr viel mehr Competition. Ne?
Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr das erste Commitment aus den USA bekommen habt? Und habt ihr das gesammelt, bevor ihr aktiv rübergegangen seid, also bevor du drüben warst, um das Office aufzumachen, um schon mal anzutesten?
So die typische Bewegung, was wir auch gemacht haben, wir haben einfach Kunden in Europa, die auch US-Karten wollen. Die zahlen bei weitem, also sie bringen bei weitem nicht genug Umsatz, um jetzt zu rechtfertigen, was wir hier investieren. Aber da sieht man schon klar, es gibt diese von Europa, die Leute, die auch Karten drüber brauchen. Also, und dadurch haben wir halt auch Kunden. Unsere ersten Kunden sind alle so welche mit Europa-Bezug, die jetzt in der Testphase mitmachen. Wir haben gleichzeitig aber auch Bankpartner, die gefragt haben, hey, ich habe hier auch noch, ich habe Multinationals, ich habe sehr große Kunden in Europa, die haben USA, da haben wir keine Karte, kannst du uns da helfen? Das waren so die wesentlichen Themen, die wir auch gesehen haben und so die ersten Indikatoren, weil es kann halt auch einfach, selbst wenn du nicht super groß wirst, wenn du eine starke Nische findest, dass alle Großunternehmen, die in Europa sind, lieber Karten zentral aus Europa managen und du das in den USA mit anbieten kannst. Das kann dann auch ein riesen Use Case sein, der tatsächlich bessere Economics für dich hat, als in den USA in den Nahkampf zu gehen gegen einen Ramp oder so, was wir auch nicht tun.
Wer war die erste Person, die ihr in den USA eingestellt habt?
Compliance und danach Anwalt. So, erstmal die Basics, genau. Und dann haben wir angefangen, uns quasi Sales zu hiren. Das ist immer so ein bisschen so ein typisches Thema. Im Fintech ist ja reguliert, deswegen ist immer so dieses so Moving Target so ein bisschen. Du willst die Leute schon haben, wenn du live gehst, gleichzeitig Sales-Mitarbeiter zu haben, wenn du noch nicht live bist. Ist aber manchmal so ein bisschen Unmut, aber da sind wir jetzt ganz gut aufgestellt. Aber das sind auch so Learnings, die man dann wiederum hat, wenn man nach Frankreich geht und dann fehlt irgendeine Lizenz. Und dann, okay, und dann hat man schon Head of Frankreich, der sitzt dann da so, ja, so, was mache ich denn jetzt? Ein paar Monate. Ja, das sind so die operativen Themen, die man halt auch einfach lernt, wenn man allein in Europa skaliert oder beziehungsweise expandiert.
Du hast auf LinkedIn geschrieben, dass man als kleine Firma anfängt, Generalisten einzustellen und dann zum Beispiel beim US-Launch habt ihr das genau andersrum gemacht und zwar Führungskräfte, die dann quasi schon einen sehr klaren Plan haben, während in der frühen Phase eben Generalisten, die alles Mögliche übernehmen mussten, bevor Struktur da war und dann erst hinten raus Struktur geschaffen. Warum unterscheidet sich das so? Vielleicht kannst du ein paar Einblicke geben, weil ich glaube, dass das für viele, die jetzt gerade noch in der früheren Phase sind, noch gar nicht so verständlich ist.
Ja, also das eine ist halt, meistens ist es budgetgetrieben. Ne? Du fängst halt an, du gründest ein Unternehmen, du willst Leute, die dir ein paar Sachen helfen, die auch einfach günstiger sind. Ne? Ich sag mal so die jungen Wilden, die halt so richtig Bock haben. Und dann muss man quasi, jetzt hat man halt Budget, das heißt, man setzt sich quasi an seinen Whiteboard und sagt, okay, was für eine Organisationsstruktur hat man? Und da hiert man dann eben top-down, was halt einfach andersrum ist. Und das ist schon eine sehr andere Dynamik. Ich meine, auf der einen Seite baut man gleichzeitig Leute auf, die mit Team funktionieren. Das heißt, es ist nicht unbedingt, dass es die Leute sind. Also wir achten schon sehr darauf, dass die Leute auch hands-on sind. Aber wenn man jetzt jemanden hat, der viel Verantwortung nehmen soll, der soll ja auch Leute führen können. Das heißt aber auch, der generiert jetzt, die teuerste Person generiert nicht sofort Umsatz, sondern die braucht erstmal Leute, um Umsatz zu generieren. Das heißt also, das Budget ist so ein bisschen andersrum. Ist nicht günstig und generiert Umsatz, sondern ist teuer und generiert noch keinen Umsatz und braucht halt auch ein bisschen mehr Zeit, bis die PS auf der Straße sind. Und das ist einfach ein bisschen weird gefühlt. Ne? Also ich bin hier in die USA gegangen, dachte so, okay, ist ein bisschen Startup-Flair wieder, aber dann hiret man anders, dadurch hat man mehr Seniorität und dann muss man sich quasi von oben nach unten hiren, bis quasi der Output kommt. Und das ist als ungeduldiger oder kosteneffizienter Gründer einfach so ein Mindset-Thema, wo man schon auch so, okay, muss ein bisschen mehr Geduld haben, bis da was bei rumkommt und alles schon ein bisschen teurer hier. Aber natürlich, dafür braucht man Budgets. Aber das ist schon sehr anders. Also gerade vor dem Hintergrund, wenn man denkt, das ist ja wie ein kleines neues Startup, ist es eben nicht. Da sind sehr unterschiedliche Bewegungen. Du erst Senior, dann Junior und ja, hab da auch keine Lösung für. Nur gucken, ob es erfolgreich wird. Und dann kann man im Nachhinein sagen, hat so geklappt. Oder hey, man hätte das vielleicht doch nur junge Wilde einstellen sollen an Tag 1.
Was würdest du sagen, wie viel Budget sollte man in eurer Phase einplanen, um wirklich relevant und mit vollem Commitment in die USA gehen zu können?
Ich glaube, das ist super industriespezifisch. Dadurch, dass wir eben keine großen Marketingbudgets brauchen, einfach aufgrund unseres Go-to-Markets über Partner, ist es nicht so, dass wir halt zig Oder natürlich kippen schon einige Millionen hier rein, aber es ist nicht so, dass man halt jetzt 10 Millionen oder mehrere 10 Millionen irgendwie einplanen muss, weil man erstmal die Brand groß aufbauen muss oder so. Wir haben halt immer den Luxus, dass wir sehr gezielt mit sehr großen Kunden sprechen können und dadurch kann ich sehr schnell sehr viel materialisieren. Aber letztlich kann man auch dadurch länger warten. Wenn ich jetzt hier mal eine große Bank oder sowas als Partner gewinnen würde, dann habe ich jetzt vielleicht eine Person, die in 2 Jahren einen Sale macht, aber das ist dafür so riesig, dann habe ich halt nicht super viel Budget dafür, in Anführungszeichen. Also das heißt, schon sehr abhängig von dem. Aber von unserer Seite ist es so, dass, ja, ist jetzt, wie gesagt, ist auch weniger als 10 Millionen, kann jetzt nicht so super konkret zu den Zahlen nennen, aber für uns war es so, dass es verkraftbar ist. Wir haben halt geplant, wenn es nicht passiert, wie viel Geld ist dann weg? Und was macht es mit unserem europäischen Business? Ne? Wir hätten es jetzt auch nicht gemacht, wenn Europa nicht skaliert, also irgendwie als Hail Mary zu versuchen, hey, jetzt lass uns gucken, ob wir wenigstens in den USA wachsen, sondern solange das Kernbusiness da ist, skaliert, wir gleichzeitig auch sagen, okay, wir können diese 10 Millionen als Beispiel uns einfach leisten, zur Seite zu packen. So haben wir das quasi am Anfang berechnet. Ne? Tut es uns weh? Es ist natürlich ein High-Risk-Investment, no questions asked, aber im Notfall kann man es auch verkraften. Das war so unser Ansatz. Es gibt aber auch Leute, die einfach sagen, hey, das ist Teil unserer Strategie und wenn das nicht klappt, dann klappt's, solltest du insgesamt nicht kacken. Also so sind wir es nicht angegangen.
Verstanden. Und dann auch, weil du gesagt hast, okay, wir haben jetzt Team eingestellt. Was kann man sich denn unter Team aktuell vorstellen? Also wie viele Leute seid ihr denn gerade in den USA? Keine Ahnung, ob die alle in New York sitzen, aber wie viel Team ist da inzwischen zusammengekommen?
Wir sind relativ remote, einfach nur, du versuchst eben auch beide Küsten abzudecken. Das sind ja auch nochmal 3 Stunden. So einer meiner Learnings, auch einfach, wie groß dieses Land ist. Das unterschätzt man vielleicht, dass man teilweise so viel Zeit im Flieger verbringt, dann zur gleichen Zeit kann man wieder nach Europa fliegen. Deswegen sehr remote, ein paar Leute auch in New York. Wir gehen jetzt so langsam auf die 20 zu. Ich denke, dieses Jahr werden wir dann durchaus auch noch größer werden, aber dann irgendwann erstmal schauen, dass die Leute performen und solche Geschichten. Wir sind halt auch als Gesamtunternehmen sehr stark gewachsen. Das heißt, in der Organisation muss man so ein Wachstum auf der rein personellen Seite auch verkraften und erstmal dann ein bisschen einspringen lassen. Wir haben uns jetzt, glaube ich, letztes Jahr einfach verdoppelt. Und wenn quasi die Hälfte der Company auch in der Probezeit ist, muss man auch schauen, dass man den Leuten die Aufmerksamkeit gibt, die sie brauchen, um halt gut zu performen. Ja.
Ich drehe mal plakativ meine Frage um. Was würdest du auf gar keinen Fall machen, wenn du in die USA gehen würdest als Firma?
Ich würde nicht überinvestieren. Also das ist aber, ich bin ein sehr konservativer Mensch. Ich komme aus dem Risikomanagement. Ich glaube, du kannst halt schnell, also es gibt ja einige Fintechs, die es auch vorgemacht haben, die dann einfach 100 Leute geheiert haben. Du kannst super schnell hiren, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Du kannst extrem viel burn, extrem schnell aufbauen. Wenn du nicht dir nicht sicher bist, dass du Product Market Fit hast, dann fang gar nicht erst an oder mach mehr Research. Ich habe mein Research hat eigentlich schon 2024 angefangen. Wir brauchen eine Partnerbank. Ich habe mit 40 Banken verhandelt, bis ich eine Bank gefunden habe, die auch wirklich, wo die Economics Sinn machen, solche Geschichten. Und wir haben gesagt, wenn wir nicht eine Bank finden, mit denen das Businessmodell aufgeht, dann machen wir es nicht. Kann ja sein, dass der Markt einfach zu teuer ist. Das heißt, einfach extrem viel Research von Anfang an machen und gucken, dass das Produkt auch eine Chance hat, weil du auch sonst die Gefahr hast, du hirest 10 Leute in Sales und dann gehen die an den Markt und du merkst ja, okay, alle Leute sagen aber, das ist das wesentliche Feature, was du noch brauchst. Und dann sagt Produkt, naja, jetzt haben wir eine europäische Roadmap, lass uns nochmal im Jahr darüber sprechen, dann hast du halt hier irgendwie 10 Leute. Dann kannst du sie entweder alle wieder rausnehmen, aber das ist halt auch nicht geil. Du kannst halt auch einfach kulturell eine Expansion killen, wenn du einen schlechten Ruf im Markt sofort am Anfang hast. Ne? Und ich würde auf jeden Fall extrem viel Zeit mit Research verbringen und gucken, dass man so viel Evidenz hat wie möglich, dass es ein Erfolg sein kann und dann eben halt nicht zu stark overhiren. Und wir hiren jetzt nicht insignifikant, aber halt auch keine 100 Leute. Das ist schon, und ich glaube halt auch, muss man dazu sagen, das VC-Umfeld hat sich geändert. Es ist halt eben nicht mehr so, dass die Leute jetzt die ganz großen Checks gerade unterschreiben, um halt Wetten einzugehen. Die wollen halt sehen, dass du auch ein funktionierendes Geschäftsmodell hast und eben nicht nur, ich kann mir Umsatz kaufen, ich zahle drauf und dann kümmere ich mich um Profitabilität später oder zumindest um die Economics. Und da haben wir sehr viel Zeit drauf verbracht. Ja.
Das hattet ihr ja schon immer so ein bisschen als Mantra, da sehr strukturiert zu bleiben und sehr fokussiert, dass ihr eben nicht drauf zahlt. Wir hatten irgendwann mal, man muss dazu sagen, ihr wart quasi Büronachbarn und genau über meinem Podcast-Studio gesessen bis vor kurzem und wir hatten mal gesprochen über Mittagessen und du meintest, wir haben phänomenale Customer Payback Times. Also so, nachdem wir den Kunden gewinnen, kriegen wir den sehr schnell refinanziert. Ich werde das nicht aussprechen, weil ich am Ende nicht weiß, ob du möchtest, dass das ausgesprochen wird, was es war, aber nichtsdestotrotz, da wart ihr schon immer, glaube ich, sehr penibel.
Ja.
Und deswegen auch eine Frage, wenn du sagst, wir verhandeln mit 40 Banken. Ist es dann so, dass es schwarz-weiß ist und du sagst, okay, wenn ich nicht diese Konditionen bekomme, dann mache ich es nicht? Oder ist das inkrementell so ein bisschen Graubereich und die eine Bank war halt am besten oder am nächsten dran? Ist die dann, hat die ein deutlich besseres Angebot gelegt, weil du einfach wusstest, nachdem du mit 20 Banken gesprochen hast, wie du die Verhandlungen angehst? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich kann mir selber nicht vorstellen, dass du 40 Mal ein komplett unterschiedliches Angebot bekommen hast.
Ich glaube, also das Spannende für uns war natürlich auch, dass es gleichzeitig so ein bisschen Research war, weil wir ja auch faktisch gesehen dann ein bisschen in die Konkurrenz mit solchen Banken gehen. Ne? Was heißt, wenn jemand uns eine Lizenz gibt, dann verkaufen wir ja auch eine größere Plattform dann zu Fintechs und sagen, du musst dich jetzt nicht mehr um die Bank kümmern, wir machen das für dich. Das heißt also, es war Research, auf der einen Seite zu sehen, wo liegen alle preislich. Also wir sind auch so Companies like, oder also Stripe und solche Geschichten, da geht man hin, guckt, wo die liegen und mit denen hätten wir auch gearbeitet, wenn die Economics Sinn gemacht hätten. Das heißt, also, es war insofern halt doppelt spannend, auch mit vielen Leuten zu sprechen. Und am Ende hat man natürlich so 4, 5 Frontrunner und dann wird halt bis zum Ende jeder Cent umgedreht, um zu gucken, dass man ein gutes Angebot hat. Aber es geht halt teilweise so auseinander, dass man zu Kunden geht, wo man einfach, oder zu Anbietern geht, wo man gemerkt hat, so, okay, wenn ich jetzt theoretisch einen Ramp nachbauen würde, dann würde ich immer drauf zahlen, egal wie groß ich bin. Und das geht eben nicht. Und deswegen die Standard, sage ich mal, Anbieter, die jeder kennt, zu denen sind wir halt gegangen. Und das war fast überall der Fall, wo er so sagt, okay, wie soll ich denn jemals hier was Konkurrenzfähiges aufbauen? Und wenn das dann im Szenario, wo wir alles selber einkaufen und selber zusammenstöpseln, eben auch der Fall gewesen wäre, dass es dann so teuer ist und man sagt, okay, wir können es einfach nicht billiger, dann hätten wir auch gesagt, okay, dann hätte es vielleicht keinen Sinn gemacht. Das ist ja so ein bisschen dieses Make or Buy, was bei uns natürlich spannend ist, weil wir nachher, sag ich mal, ein Buy-Provider werden. Aber das haben wir, ja, verhandeln, gleichzeitig Research dabei gemacht und bis wir jemanden gefunden haben. Aber trotzdem bauen wir auch extrem viel selber dafür, um dann halt zu sein, wirklich jeden Cent im Notfall at scale auch verdienen zu können.
Hast du für die Gründer, die zuhören, Verhandlungstipps oder Sachen, die du gerne in Verhandlungen machst, um mehr Wissen zu bekommen über die Gegenseite, um vielleicht ein bisschen eher das Gefühl zu haben, das Ergebnis zu haben, zu erreichen, was du haben möchtest. Was funktioniert da für dich besonders gut?
Ich gehe meistens, bevor ich zu jemandem direkt gehe, rede ich mit anderen Gründern, die in dem Bereich sind. Und insbesondere gehe auf meine VCs zu, die in Fintechs investiert haben. Ich versuche erst Market Ballparks quasi zu bekommen, bevor ich mit einer einzigen Bank oder sowas rede, weil du dadurch halt schon extrem souverän in Anführungszeichen auftreten kannst. Wenn du schon weißt, wo alles liegen müsste und klingt immer blöd, ein paar Namen kennst, ein bisschen Namesdropping, dann können die es auch einordnen. Wenn du sagst, okay, ich arbeite schon mit dem zum Beispiel hier, dann wissen sie halt, okay, der ist educated. Das heißt, es ist halt wichtig, dass selbst mit der allerersten Bank, mit der du sprichst, dass du schon irgendein Level von Education dir angeeignet hast über Investoren, über Peers, die teilen da gerne Input, insbesondere wenn sie mit dir eine Schwester-Company in einem Portfolio von einem VC sind. Und das hilft extrem, weil ich glaube, das Schlimmste ist halt, blauäugig reinzugehen, so ein bisschen auf Jugendforsch zu machen und dann wird man eventuell über den Tisch gezogen oder macht dann auch, kriegt nicht das beste Ergebnis. Das heißt also von Anfang an relativ klar zu wissen und dann irgendwann kommen halt die ersten Commercials rein und dann wird halt verglichen. Und das ist halt teilweise, wir gehen sehr stark auseinander. Die Preismodelle sind unterschiedlich oder so. Aber die Vorbereitung vor dem ersten Gespräch ist halt auch schon wichtig.
Spielst du dann die Angebote nachher gegeneinander aus und sagst, hey, ich habe von einer anderen Bank das und das bekommen. Ich würde euch gerne dazu bewegen, das zu matchen oder zu verbessern? Oder wie sieht es dann in so weiteren Verhandlungsrunden aus?
Ja, ich meine, alles, was der NDA zulässt, sagen wir so. Das Gute ist natürlich, wenn du mehrere Banken hast, die ein bisschen besser sind, da kann man halt sehr stark drücken. Aber am Ende gehen wir halt hin, okay, du hast das ist ja relativ plain, du hast den Deal, wenn du noch die drei Basispunkte hier auf links drehst oder so, und dann Hast das, ich meine, das Thema ist halt auch, wir wissen, wir kennen den Markt gut, wir haben natürlich auch nochmal einen anderen, ein anderes Verständnis, wozu wir wahrscheinlich hier in der Lage sein sollten. Und deswegen halt auch für manche, wo wir sagen, okay, 100 Millionen, das ist aber viel Volumen, wo man dann halt hingeht, okay, relativ wahrscheinlich, dass wir das erreichen werden. Das heißt, man kann es dann halt auch strukturieren, wo man dann sieht, eine Bank, die will ja, ich will besonders skalierbare Unique Economics quasi. Deswegen bin ich fein, wenn am Anfang teurer ist, wo die Bank denkt, naja, da kommen sie vielleicht nie hin, aber untenrum habe ich halt sehr schnell Umsätze und wenn sie da nur rumspielen, verdiene ich gut an dem mit. Das heißt, man muss halt auch so ein bisschen versuchen zu verstehen, was ist deren Incentive, was ist mein Incentive und dann schaut man, wo man da landet.
Warum hattest du als Gründer das Gefühl, du musst nach New York?
Ich glaube, auf der einen Seite hatte ich auch Bock drauf. Ganz blöde gesagt. Man merkt halt schon, also ich meine, gerade wenn man, du hattest ja schon darüber gesprochen, dass gerade wenn man Familie hat, das ist natürlich schon nochmal ein besonders viel Aufwand, mit der Familie umzuziehen. Ich glaube, das eine sind auch die VCs, die einfach sagen, hey, unsere Erfahrung im Portfolio, da muss jemand mal drüber. Es geht halt insbesondere darum, halt super schnell zu lernen. Den Kontext, den man selber hat als Gründer, wo man halt 6 Jahre lang immer an einem Thema oder sowas gearbeitet hat. Wenn man jemanden hiert, selbst wenn er super smart ist, den Kontext alles zu erklären, was man hat, der lernt einfach nicht so schnell im Markt, wie wenn man selber hier rumspringt. Das ist so, ich glaube mal, damit zusammengefasst, neben jetzt irgendwie, dass man die Leute nochmal besser hiren kann oder bessere Leute, wenn man sich als Gründer drum kümmert, ne? Ich glaube, das sind halt so im Ersten, wenn die Leute sagen, hey, du musst mal gehen, gleichzeitig cool, ich habe in den USA schon mal eine Zeit lang gearbeitet. Gleichzeitig jetzt mal so in New York irgendwie ein halbes Jahr oder länger zu sein, ist natürlich irgendwie auch immer, finde ich cool. Klingt vielleicht ein bisschen platt oder so, aber auch nochmal eine nette Lebenserfahrung. Und wenn man dann auch seine Familie davon überzeugt, dann macht man es halt mal und schaut, was passiert. Wie gesagt, insgesamt ist es limitiertes Risiko. Aber ich empfehle es halt jedem, weil insbesondere jetzt retrospektiv, du lernst viel, viel schneller und du kannst halt viel, viel schneller Entscheidungen treffen, wenn du vor Ort bist. Weil, also geht ja hin, dass man teilweise mal einen halben Tag bis einen Tag verliert, wenn man immer was nach Europa schicken wieder muss, dann guckt sich das jemand an, dann wird es wieder umgedreht und solche Geschichten. Das ist super hilfreich. Das heißt, einer der Gründe sollte schon gehen. Präferiert, glaube ich, auch immer derjenige, der Go-to-Market macht, weil das musst du halt verstehen, was im Markt notwendig ist, um Leute zu überzeugen.
Habt ihr es dann so aufgeteilt, dass du weiterhin Go-to-Market generell betreust oder betreust du jetzt gerade vorrangig USA und alles andere, was Europa betrifft, tangiert dich zumindest weniger? Gar nicht, ist wahrscheinlich falsch, aber weniger, sodass du dich fokussieren kannst?
Ja, also ich mache schon, also meine Rolle selbst hat sich nochmal ein bisschen mehr wieder ins Anfangsstadium entwickelt, insofern, dass ich jetzt noch oder viel mehr wieder mit Kunden spreche hier. Gleichzeitig habe ich sicherlich weniger Meetings in Europa und solche Geschichten, aber die Verantwortung des guten Marktes liegt trotzdem weiter bei uns. Aber natürlich, wir haben schon länger auch einen Chief Commercial Officer, einen super starken VP Growth und solche Geschichten. Das heißt, wenn wir die zusammen in Europa haben und dann kann ich halt den vertrauen. Wir haben auch nochmal Senior Hires gemacht, als zum Beispiel Friedrich, der als COO dazu gekommen sind. Wir haben gerade noch einen sehr starken Group CFO auch. Das sind halt Sachen, die wir auch zusätzlich vorbereitet haben, damit ich dann mehr Themen abgeben kann, die ich halt auch, wenn ich in Europa wäre, abgegeben hätte, weil man einfach in einer bestimmten Größe mehr machen muss. Aber dadurch habe ich jetzt halt die Freiheit, hier auf andere Sachen, auf eigentlich fast Non-CEO-Tasks wieder zu gehen. Also ich kümmere mich auch darum, dass, keine Ahnung, die Sachen auf der Messe dann gelandet sind oder solche Geschichten. Aber der Plan ist halt dann auch hier, sich dann Stück für Stück, wenn wir die Senior-Leute haben, wir haben jetzt eigentlich auch jedes Senior-Management so ausgebaut, dass ich dann auch wieder weniger machen kann. Weil aktuell sitze ich auch mit jedem Level hier zusammen und habe One-on-Ones. Das soll auch nicht langfristig sein, aber jetzt am Anfang sehr hilfreich. Ja.
Wie leicht fällt es dir, Dinge zu delegieren?
Nicht leicht. Ich glaube, also das ist halt was, wo man reinwachsen muss. Ich glaube, halt in Europa fällt es leichter, weil die Leute halt alle schon voll onboarded sind oder voll die Sachen schon machen. Hier muss man halt einfach den Leuten erstmal oder das Vertrauen aufbauen. Und delegieren fällt mir leicht. Aber wenn ich es einmal delegiert und es dann nicht klappt, das wieder rückgängig zu machen und das Vertrauen wieder zu gewinnen, das fällt mir dann immer wieder ein bisschen schwer. Ich gebe gerne ab und gucke, was passiert, aber wenn es dann wirklich komplett daneben geht, dann denke ich mir auch so manchmal, aber naja, ist vielleicht persönlich vorliegen.
Wie ist es bei dir und deinem Mitgründer Fabian? Ich meine, was braucht es deiner oder eurer Meinung nach, um eine gesunde Gründerbeziehung so aufzubauen, dass ihr, auch wenn du jetzt zum Beispiel in den USA bist und er hier in Berlin, ihr euch gegenseitig so sehr vertraut, dass das alles auch funktioniert und euch nicht die ganze Zeit in die Haare kriegt, dauernd abstimmen müsst, weil ihr irgendwie unsicher seid, ob der andere jetzt die richtige Entscheidung trifft, etc.?
Ja, ich glaube, Fabian und ich haben uns halt immer sehr stark aufgeteilt in Go-to-Market und Produkt und haben uns da gegenseitig immer sehr blind vertraut. Das heißt, so dieses, das hat sich jetzt nicht großartig geändert. Ich glaube auch, ich meine, das sind 6 Stunden. Ich meine, das ist natürlich meine eigene Entscheidung, dass ich morgens um 5 oder 6 Uhr aufstehe und dann die E-Mails schreibe und solche Sachen in Europa. Aber es ist auch nicht so, dass ich so komplett disconnected bin. Deswegen, eigentlich will ich lieber noch ein bisschen länger schlafen, aber das ist eigentlich so ein ganz funktionierendes System, wenn man halt dann E-Mails liest und dann irgendwie ab 9 Uhr oder ein bisschen früher Calls hat. Ich glaube, was halt wichtig war, dass wir halt zusätzlich Leute noch im Senior Management eben haben und eben nicht nur wir beide Entscheidungen treffen. Also das ist halt etwas, was wir breiter aufgestellt haben und das war halt wichtig. Es ging gar nicht so um das tatsächliche Vertrauen zueinander, sondern einfach mehr Schultern, weil wir einfach jetzt mit fast 300 Mitarbeitern oder ich glaube jetzt fast 300 oder mehr, einfach der Punkt da ist, wo wir beide nicht mehr so viele Sachen entscheiden können. Dadurch ist es gar nicht mehr so eine Vertrauensfrage, sondern es ist eher dann so, okay, gibt es noch mehr Leute, denen wir auch vertrauen? Das heißt also eher so zusätzliche Leute zu finden, das war wichtiger. Ja.
Wenn wir in die Zukunft blicken, ich mache absichtlich jetzt mal den Horizont so 5 bis 10 Jahre, dass du sagst, Fabian, ich weiß nicht, was da alles passieren soll, aber was würdest du sagen, welche Hypothesen müsst ihr beweisen, dass ihr dann zu den größten Playern in eurem Markt, wir können das jetzt aufs Fintech-Segment beschränken oder auch sagen, indem wir alle Legacy-Player mit einschließen, je nachdem, wo eure Zielstruktur genau liegt, aber dass ihr da landet, wo ihr hin wollt. Was muss dafür noch alles passieren, bewiesen werden, funktionieren? Was sind gerade so die Dinge, die euch am meisten Kopfschmerzen in Anführungszeichen, vielleicht auch Hirnschmalz abverlangen?
Also auf der einen Seite ganz klar, USA müssen wir einfach beweisen, weil da haben sich auch sehr viele Leute die Finger verbrannt. Wenn man einen längeren Zeithorizont machen, wir wollen weiter global expandieren. Das heißt also bis dahin, wenn wir zeigen können, im härtesten Umfeld, im größten Markt sind wir erfolgreich geworden, dann ist das schon mal ein riesen Message auch an den Markt und auch an das Potenzial und wie groß das Unternehmen werden kann, aber dann im zweiten Schritt einfach auch noch weitere Märkte wichtig sind. Ich glaube, von unserer allgemeinen Strategie, was wir tun, das Thema, wir arbeiten schon mit einigen Banken, wir werden dieses Jahr auch nochmal eine sehr große Bank auch nochmal announcen können. Wenn wir viele Banken und dieses als Vertical weiter etablieren, quasi, dass wir die der Technologie-Provider für Karten für Großbanken sein können. Ich glaube, das in Kombination langfristig ist, hat das größte Potenzial. Das heißt, es ist nicht notwendig, um sehr groß zu werden. Aber wenn wir nachher sehr viele, sehr große Banken mit unserer Technologie versorgen, dann hast du halt nochmal ein ganz anderes Standing und nochmal sehr viel mehr Upside, als wenn du nur in Anführungszeichen jetzt irgendwie im Travel-Bereich erfolgreich bist oder wenn du nur jetzt mehrere Fintechs versorgst. Weil das merkt man auch, dass die Investoren darauf natürlich steil gehen, weil eben das sind Sales-Zyklen halt 5 Jahre, 10 Jahre, da kommt halt noch super viel und bewegt sich gerade extrem viel. Man sieht ja auch so zum Beispiel ein Brex jetzt gerade gekauft wurde von Capital One. Das sind ja alles Sachen, die für uns gut sind, was das Signal im Markt angeht. Und das ist so, denke ich, die Kombination, um das Maximum rauszuholen, erfolgreich mit Banken zu sein und einfach noch viel mehr Märkte.
Würdest du sagen, das ist eine Produktfrage? Ist das eine Go-to-Market-Frage? Klar, es ist kein Schwarz und Weiß, das heißt, man muss einen Regler verschieben, aber ist das eher ein Produktthema oder eher ein hartes Distribution-Game?
Ich glaube, tatsächlich, es gibt eine dritte Option, das extreme Timing-Frage. Du musst so viel Glück haben, dass du den richtigen Zeitpunkt triffst, weil auch, dass wir jetzt, also wir haben uns die USA auch schon mal vor 3 Jahren angeguckt, dass wir genau jetzt kommen, dass wir seitdem wir da sind, irgendwie Brex gekauft wurde, Brex vorher noch einen Announcement hatten mit einer anderen Bank, wir gleichzeitig jetzt eine extrem große Bank gewonnen haben in Europa, damit die Flagship-Kunden haben in Europa, die uns hier die Validity geben, das kann man gar nicht planen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof und ich finde immer, und Leute unterschätzen, wie viel Glück man haben muss und Timing ist da halt extrem wichtig. Und natürlich musst du das Produkt und die Distribution haben, aber es ist sehr viel auch, gerade im Sales, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Das merkt man halt, oder das merke ich gefühlt immer wieder, vor dem, was da jetzt gerade so am Horizont bei uns auch in der Pipeline ist. Da hat man auch viel Glück. Aber das Produkt muss auch dafür da sein. Aber die Kombination, kannst das beste Produkt haben. Also es gibt so viele Stories, wo jemand eine Idee hat, die 5 Jahre zu früh war. Und das wird, glaube ich, nicht oft genug genannt, dass du kannst die tollste Idee haben, aber das Timing muss halt auch einfach super stimmen. Teilweise kann man dann sogar ein Produkt verkaufen, was halb so gut ist, weil halt einfach alle genau das jetzt wollen. Alle wollen gerade AI, egal ob. Das ist, ja.
Was würdest du sagen, bis zu welchem Teil oder bis zu welchem Prozentsatz kann man Timing beeinflussen?
Auch da, glaube ich, ist Research extrem wichtig, dass man sich halt die immer so das Ohr am Markt hat, um zu schauen, was wird gerade von VCs gefundet, gleichzeitig, wo sieht man aber auch, dass viel einfach in den Medien los ist, Leuten oder Leute ansprechen, die in der Industrie sind und so ein bisschen sich anhören, was deren Sicht da drauf ist. Also tatsächlich immer auch so mal gucken, wer ist der potenzielle Endkunde, wie denken die darüber. Und was wir ja faktisch gemacht haben mit Blind, wenn du Fintech dir anschaust, das ist jetzt sehr spezifisch zu uns, hast du immer so Produktkohorten in Anführungszeichen, bedeutet, dass wenn jemand extrem erfolgreich ist, zum Beispiel in Ramp oder in Brex, dann ist es normalerweise eine Frage der Zeit, bis irgendjemand sagt, ich will das als Infrastruktur haben. Das heißt, wir haben vor 5 Jahren schon die Entscheidung getroffen. Wir sehen jetzt, dass Brex und Ramp ganz gut losgeht. Es gab so viele Spenders, Payhawk und alle im Markt auch. Da haben wir gesagt, okay, super viel Funding gerade. Da passiert gerade extrem viel. Irgendwann will jemand sagen, ich will das auch, aber ich will nicht Millionen investieren oder die Bank hat genug Angst, dass sie es einkaufen will. Und so haben wir angefangen vor 5 Jahren und das hat sich dann am Ende ausgezahlt. Das heißt aber, wir hatten einen langen Atem, haben akzeptiert, dass Fintech lange braucht und viel Geld, um gebaut zu werden. Und jetzt sind wir faktisch die Einzigen, die so in den Markt gehen. Alle anderen sind immer noch direkt und schlagen sich gegenseitig Köpfe auf Google ein. So. Oder werden verkauft. Ich glaube, auch in Europa wird demnächst auch wieder konsolidiert, was das angeht.
Bin ich mal gespannt. Ja, jetzt kann man Ratespielchen spielen. Finde ich interessant, weil ich glaube, das ist das, was viele gemacht haben, die jetzt sich schon etwas länger mit künstlicher Intelligenz und Robotik beschäftigen, die halt sagen, okay, warte mal, künstliche Intelligenz extrem auf dem Vormarsch. Was bedeutet das? Ah, okay, wir reden die ganze Zeit seit schon jahrelang über Roboter, wissen aber nicht, wie wir die smart bekommen, ja, dass sie das abliefern können. Vielleicht könnte man das nutzen, um es zu kombinieren. Und jetzt, wo langsam die Gespräche sich dahin entwickeln, dass man weg von diesem typischen künstlichen Intelligenz-Thema kommt, hin zu, Robotik gibt es halt ein paar, die einfach schon Jahre darauf zugelaufen sind. Und Jahre können auch ja nur 2 oder 3 sein, aber du bist halt trotzdem extrem voraus, ja, wenn du dich damit schon beschäftigt hast. Und ich glaube, da muss man manchmal einfach auch ein bisschen schauen und antizipieren, was sind denn die Second-Level- und Second-Order-Effekte, was passiert, wenn das, was jetzt gerade passiert, so weiterläuft als nächstes.
Und das ist ja auch so, dass wenn man sich dann beschäftigt, die Leute oder auch VCs und sowas, mit denen kann man darüber sprechen. Und auch dann Leute in der Industrie, die sehen dann auch, also ich würde, wenn man so eine Idee hat, sagen, okay, das glauben wir, dass jetzt quasi nach 5 Jahren passiert, das kann man halt trotzdem auch schon validieren, auch wenn der Zeitpunkt noch nicht da ist. Und die einfachste Validierung ist, wenn dir jemand Geld dafür gibt, dann glauben sie auch daran. Die haben viel Kontext im Markt, aber du kannst halt auch mal daneben landen. Das ist auch mein zweites Startup. So, ich habe damals auch ein Startup gehabt, das war vielleicht ähnlich zu einem Finanzguru. Finanzguru läuft jetzt extrem gut. Okay, die haben tatsächlich sehr lange, ich meine, das ist eine Schwester-Company, so, ich kenne die Jungs sehr gut, die haben auch sehr lange gearbeitet und mit Durchstrecke, bis sie angefangen haben, extrem zu skalieren. So, manche hören halt vorher auf, so, weil es dann halt nicht geklappt hat. Aber man entwickelt dann Riecher. Und es gibt natürlich trotzdem auch viele, die 5 Sachen machen, die nicht klappen. Und ich glaube, das, was die Leute auch sehen müssen, ist, das Risiko ist gar nicht so groß. Wenn man mal was gründet und es nicht klappt und irgendwie 2, 3 Jahre danach, egal wo man hingeht, wird man noch eher genommen, noch mehr Geld verdienen und so. Das Risiko ist super limitiert. Man wertet sich extrem darauf, dazu einfach auch auf, wenn man was gründet. Ja, das ist gar kein großes Risiko. Das ist eigentlich eher ein Aufwerten. So oder so.
Klar, ja. Ich meine, woher kommt das? Man muss sich überlegen, was bedeutet das aus psychologischer Perspektive für denjenigen, der mich einstellen könnte? Das bedeutet, dass ich mich traue, Verantwortung zu übernehmen, ja, für meine Fehler einzustehen und Dinge auszuprobieren, die andere nicht ausprobieren würden. All das sind Qualitäten, die hätte jeder gerne in seiner Firma. Wenn du natürlich in der Situation dann nicht einsichtig bist, nicht merkst, dass die Fehler auch bei dir lagen oder reflektieren kannst. Und dann hast du natürlich ein Problem, das wertet dich nicht zwingend auf. Aber wenn du damit reflektiert umgehst und sagst, das war meine Hypothese, die konnte ich nicht beweisen, aus diesen Gründen, das hat sich geändert, das sind die neuen Informationen, dann zeigst du jedem, dass du strukturiert an Probleme herangehst und Verantwortung dafür übernimmst. Und das will jeder in seiner Firma haben.
Genau, das ist immer dieses schöne Klischeewort Entrepreneurial Thinking. Aber es macht
ja, am Ende geht es um Verantwortung übernehmen. Ja.
Wobei ich halt so finde, dass die Leute, die das halt, es wird halt gerade auch viel natürlich an Unis und sowas gelernt, aber das ist schon nochmal ein anderes Biest, als halt wirklich mal was gemacht zu haben. Ja, die Theorie ist immer ganz nett.
Ja. 100%. Ich glaube auch, dass es viel durch so Actions speak louder than words. Ja. Also am Ende, wenn du das mal wirklich 2, 3, 4 Jahre durchgezogen hast, ist halt auch was anderes, als zu sagen, das und das würde ich machen und so würde ich mit einer Situation umgehen.
Ja.
Worauf achtest du besonders beim Hiring, wenn wir schon dabei sind?
Es kommt immer so ein bisschen auf die Rollen an. Ich glaube, auf der einen Seite, wenn es so Sales und sowas angeht, halt wirklich mittlerweile, dass die Leute schon mal in der Industrie waren. Das heißt also nicht komplett nochmal zu erklären, wie funktioniert jetzt eine Karte und solche Geschichten. Das spielt schon eine Rolle. Und das andere, ich meine, wir haben einige Leute der Firma, die auch schon mal CEO waren oder auch mal was gegründet. Das ist selten, aber das sind häufig dann auch so mit die Leute, die halt wirklich Game Changer sind, wenn man die davon überzeugen kann, ja. Oder Leute davon überzeugt, gründe nichts, kommt zu uns, ja. Das gibt's durchaus auch mal. Das ist schon spannend. Auch da, für die Leute ist es dann teilweise, ja, ich will eventuell was gründen. Naja, aber jetzt nochmal 2 Jahre in einem anderen Stadium. Es sind manchmal Leute, die kommen irgendwie gerade aus einer Seed Company und dann haben sie Seed gesehen, dann haben sie aber auch noch nicht Scale gesehen. Und selber ein guter Gründer, dann hilft es, sowohl Seed, aber auch mal von A bis C gesehen zu haben. Solche Leute, sag mal, abzufangen, finde ich schon spannend. Aber natürlich muss man auch wissen, dass halt in der Unternehmenskultur, du kannst halt nicht nur solche Leute haben. Ich glaube, das ist auch so ein Learning. Du denkst, wenn du eine Company bist, das sind alles A-Player und so. Es gibt viele A-Player, aber man muss halt aufpassen, dass man halt nicht nur Gründertypen hat. Es gibt auch Leute, die halt einfach stark in der Execution sind und da A-Player, aber eben nicht, weil nur Gründertypen, weil irgendwann gibt es dann sehr viel Elbow-Mentality gefühlt. Also die Elbow kommt schon raus, denn alle immer natürlich, du hast ja auch nur eine bestimmte Anzahl von C-Leveln, eine bestimmte Anzahl von VP-Leveln. Das heißt also, auch die Leute zu finden, die halt super sind, executen, aber auch damit zufrieden sind und nicht immer höher, schneller, mehr so. Das ist halt auch wichtig, da die Balance zu finden. Und das ist halt auch was, das man über die Zeit gefühlt gelernt hatte.
Gibt es eine Frage, die du besonders gerne im Hiring stellst?
Ich frage immer sehr gerne aus deiner bisherigen Berufserfahrung, was willst du mehr, wovon willst du mehr und wovon willst du weniger? Das ist gar nicht mehr so dieses so, was sind deine Stärken und Schwächen? Ich habe immer so das Gefühl, manchmal sind es Kleinigkeiten, die irgendjemand einen nerven, die, ich sag mal, einfach vermieden werden können, anstatt 2 Jahre lang unglücklich zu arbeiten. Keine Ahnung, übertrieben gesagt, ich mag kein Excel und das ist vielleicht gar nicht so wichtig für die Rolle. Trotzdem aus irgendeinem Grund bauen die 2 Jahre Excel-Modelle, wo sie sagen, hey, die anderen Sachen sind auch super, aber warum hast du denn nichts gesagt? Und deswegen, und es ist auch eigentlich so eine harte Frage, Stärken und Schwächen mit irgendwelchen Pseudoschwächen. Deswegen ist es spannend, auch da nochmal zu sehen, weil manche dann auch sagen, ja, eigentlich, ich fühle Leute gar nicht so gerne. Ich wäre zwar jetzt in der Leadership-Rolle, aber ich fühle Leute eigentlich gar nicht mehr so gerne oder sowas, weil ich einfach mit den zusätzlichen Themen und dem Admin davon nicht so Bock drauf habe oder so. Mir hat es immer geholfen und gleichzeitig ist auch nicht so eine Standardfrage gefühlt. Vielleicht wird es jetzt Standard, ich glaube nicht. Und die Leute fühlen sich dadurch dann auch natürlich nochmal besonders gehört und darauf eingehen. Mhm. Weil ich glaube auch dafür, dass man jemandem eine Rolle aufzuzwingen, nicht perfekt hast, ist immer schon bringt nichts, bringt niemandem was. Ne? Genauso irgendwie um 1.000 Euro im Gehalt zu streiten, weil dann gucken die Leute sich halt auch um, wenn sie sagen, okay, ich muss ja eigentlich eine Familie durchbringen und jetzt zahlt sie mir ein bisschen weniger und dann sind sie auch schnell wieder weg. Also.
Das ist, glaube ich, nochmal der Punkt, den ich aufgeschoben habe bezüglich, wenn man weiß, okay, in den USA könnten die Leute jeden Tag weg sein. Wie strukturiere ich von vornherein die Firma vielleicht auch anders als in Europa, um eben dafür zu sorgen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, oh, ich muss konstant gucken, ob ich eine bessere Option finde.
Ich glaube, es gibt halt in den USA extreme Salary-Transparenz. Also insgesamt, du kannst Leute quasi in der Position fragen und es ist, glaube ich, sogar rechtlich vorgeschrieben, dass du Ranges und sowas mit angeben musst. Das ist lustig, jemand, der 5 Jahre einen Job macht oder 10, wenn die gleiche Stelle, sich darauf bewerben, haben die gleiche Gehaltsvorstellung. Auch wenn der eine Jahre 5 Jahre mehr hat. Also das ist dadurch halt sehr transparent. Ein bisschen nachteilig für den Arbeitgeber, weil es schon durchaus teurer ist gefühlt. Aber dadurch gibt es da halt keine zu große, ja, Diskussion. Das andere Thema ist halt, man muss sich eher über Incentive-Strukturen, wie incentiviere ich die Leute halt, ich meine, Shares sind ja auch nochmal eine andere Kultur, sage ich mal. Und dann aber auch Boni, wie kann man da einen besonderen Lock-in nochmal generieren, dass die Leute halt eben nicht direkt wieder wegspringen. Ich glaube, das ist halt eher so das Thema. Das Thema über die Schulter gucken, ich verdiene nicht genug, das ist eher weniger der Fall. Einfach nur, weil es da so viel Transparenz gibt in den Einnahmen, gerade pro Stadt. Ne? New York ist natürlich viel teurer als irgendwie eine Stadt in Utah oder sowas.
Kommt jetzt, glaube ich, in Deutschland auch die Transparenz mit den Rangers und Co., dass du da deutlich, deutlich transparenter werden musst.
Na, ich hoffe, es hat irgendjemand bei uns im HR aufgeschrieben.
Schauen wir mal, was das wird. Letzter Punkt, der, glaube ich, nicht für alle zwingend sofort relevant ist, für mich aber immer spannender geworden ist. Wie bringst du, also das eine ist ja schon mal unternehmerisch und dann irgendwie Beziehung unter einen Hut und dann kommt irgendwann Kinder dazu, in deinem Fall jetzt das zweite. Wie schaffst du den Spagat aus immer mehr Verantwortung, auch zum Beispiel mit, jetzt machen wir einen neuen Markt auf, hier irgendwie so viel Neues und dann kommt aber gleichzeitig irgendwie ein zweites Kind. Das sind ja schon irgendwie Themen, die einen doch durchaus beschäftigen, vor allem wenn man dann irgendwie neues Land, ganz andere Infrastruktur auf familiärer Seite. Wie jongliert ihr das? Und ich sage absichtlich ihr, weil das machst du ja nicht alleine.
Ja, am Ende ist es halt wirklich auch eine transparente Kommunikation, beziehungsweise wirklich so ein bisschen Verhandlung, um ehrlich zu sein. Weil du brauchst echt eine Frau, die das halt einfach mitgeht und sagt, okay, ich meine, ich habe jetzt den Vorteil, ich habe eine amerikanische Frau, deswegen ist sie fein, dass wir halt auch eine Zeit lang in den USA verbringen. Sonst wäre es sicherlich auch schwerer geworden. Aber natürlich, wenn man selber sehr viel arbeitet, muss man durchaus eine andere Person finden, die dann auch sagt, ich verzichte gegebenenfalls auf Teilen meiner Karriere oder fokussiere mich mehr auf die Kinder. Sonst meiner Meinung nach geht's sonst nicht gut. Und ich glaube, man muss auch differenzieren. Also wenn man gerade jetzt die, so als Gründer und solche Geschichten, das ist halt auch wirklich extrem oder eine extreme Seite des Spektrums. Ne? Das ist jetzt nicht einfach nur, okay, ich weiß, ich arbeite immer genau 60 Stunden und von dann bis dann und dann kann ich jetzt drum herum planen. Das kann halt extrem hoch und extrem runter gehen. Und das muss man halt ja vorher gut durchdacht und auch einfach besprechen. Und gegebenenfalls aber auch dann zuhören, wenn es halt so heißt, ja, okay, geh jetzt mal bitte nicht in die USA oder ist vielleicht doch ein bisschen viel. Ja, also für uns jetzt mit einem zweiten Kind, denke auch gerade, ui, das wäre jetzt vielleicht doch schon ein Schritt zu schnell, zu viel, gleichzeitig noch in die USA zu gehen, aber am Ende kriegt man das auch irgendwie gemeistert, ja.
Kannst du dir vorstellen, perspektivisch mit der Familie in den USA zu bleiben oder ist das für dich ein 6-Monats-Projekt gewesen?
Es gibt leider sehr viele steuerliche Umfelde oder Themen, Restriktionen, die es doppelt unattraktiv machen, wirklich in die USA zu ziehen. Das heißt, man kann durchaus mal so 2 Jahre ohne Probleme machen. Es gibt aber in Deutschland eine Wegzugsbesteuerung. Das bedeutet, dass einfach angenommen wird, wenn du wirklich steueransässig wirst in einem anderen Land, selbst wenn du nach Österreich gehst, musst du deine Anteile versteuern, auch wenn sie nicht liquide sind. Das ist schon trotz Spardosen GmbH ein ziemliches Thema. Und wenn in den USA nach über 2 Jahren steueransässig wird, dann gibt es das Durchschauprinzip. Das heißt, du hast nicht mehr den Vorteil einer Spardosen GmbH. Es gibt so ein paar Wege drumherum, die extrem aufwendig und kostspielig sind. Also dann kann man das so ein bisschen strukturieren. Aber ja, 2 Jahre geht theoretisch. Kann sein, kann man sich vielleicht angucken. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Ich glaube, wir haben hier ein extrem starkes Team geheiert. Ich glaube, sehr confident, dass wir hier auch skalieren können und gucken. Aber ich werde natürlich auch sehr viel hin und her reisen.
Verstanden. Dann an der Stelle mal vielen, vielen Dank für das generelle Update aus den USA.
Gerne.
Mal so ein Zwischenfazit nach den ersten 3 Monaten. Wo steht ihr eigentlich? Was passiert alles? Und sind ja inzwischen auch eigentlich eher 4 als 3 Monate. Aber nichtsdestotrotz sehr realer Check einfach mal, wie es da aussieht. Was passiert da eigentlich? Ja. Den man häufig in der Retro bekommt, wenn es schon lange her ist und man gar nicht mehr weiß, wie war es wirklich. Deswegen finde ich das eine sehr angenehme Statusaufnahme. Und dann sprechen wir vielleicht nochmal, wenn du zurück bist, über so ein, ich sag mal, abschließenderes Fazit über den US-Launch, weil am Ende ist die USA ja dann nicht vorbei, sondern geht erst richtig los. Dementsprechend vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Ich wünsche euch natürlich mit dem zweiten Baby und beiden Kids viel Spaß da drüben und dann bis bald, wenn ihr wieder Büronachbarn seid, auch wenn ihr nicht mehr über mir, sondern auf der anderen Straßenseite seid.
Genau. Dankeschön.
Danke.